Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sportfamilie. Heute geht es nochmal schwerpunktmäßig um die tolle Sportart Padel. Und ich spreche mit Thomas Lönegren, einem der führenden Experten im Padel, aber auch Tennissport in Deutschland. Thomas, vielleicht magst du dich zum Start nochmal kurz vorstellen.
Ja, danke Max erstmal für diesen gemeinsamen Anlass, um uns hier auszutauschen über das ein oder andere spannende Thema. Ja, ich bin in Finnland geboren und dann circa 20 Jahre später hat der Weg hier nach Deutschland geführt und dann habe ich hier letztendlich mit Tennis mich stark beschäftigt in den letzten 20, 25 Jahren, was ich immer noch tue. Und da gab es erstmal unterschiedliche Stationen. Meine erste Station war hier in Nordrhein-Westfalen, in Krefeld. Und dann relativ schnell danach bin ich hier Richtung Dienstlaken, was ja hier im Ruhrgebiet ist. Und da bin ich jetzt eigentlich seit 25 Jahren hier tätig und auch in einem und selben Verein eigentlich, zumindest die 20 Jahre. Und das ist Blau-Weiß Dienstlaken. Und da vielleicht auch nochmal so ein bisschen eine Zeitreise zurück. Wir waren Ende 90er, Anfang 2000 recht erfolgreich als Bundesligamannschaft, 2001 auch deutscher Meister und 2003 haben wir dann die Mannschaft abgemeldet und seitdem sind wir ja ganz gut vertreten, doch sage ich jetzt mal in dem semi-leistungsorientierten Bereich und ich habe meine Tennisschule dort nach wie vor und letztendlich habe ich dann während dieser Jahre dann auch Padel kennengelernt und da werden wir uns ja gleich in das Thema auch vertiefen.
Richtig, ja. Wie war es denn bei dir, Thomas? Wie kamst du dann persönlich vom Tennis zum Padel? Wann wurdest du sozusagen so ein bisschen infiziert mit dem Padel-Virus, den ich ja selber kenne, weil es einfach süchtig macht? Kannst du dich da noch an die erste Stunde erinnern? Und hattest du da Skepsis am Anfang? Wie war das bei dir?
Ja, ich kann mich sehr gut sogar daran erinnern. Das war tatsächlich so, dass einer meiner Spieler in meiner Mannschaft war, Juan Carlos Ferrero. Er spielte eine Saison bei uns als wirklich Newcomer, Rookie auf die Tour. 99 war das tatsächlich und er verbrachte die Sonne hier während der Liga und wir haben uns ein Stück weit befreundet, ich und sein Trainer und er und ja, zu dem Zeitpunkt war seine Tennisakademie in Vienna im Aufbau und dieses Verhältnis hat dann gehalten und einige Jahre später, das muss so 2005, 2006, 2006 gewesen sein, dort haben wir dann eine gewisse Zusammenarbeit gehabt in den Jahren. Da habe ich tatsächlich dann Trainingscamps organisiert in der Akademie oder auch mal Spieler vermittelt dorthin. Und ja, eines Tages war ich dann auch dort. Und dann haben die mir Padel vorgestellt, haben gesagt, heute spielen wir Padel. Haben gesagt, okay, nie gehört. Und wie das so ist, den meisten, die mit dieser Schlägersport oder mit Padel in Berührung kommen, die vom Schlägersport kommen oder teilweise auch nicht. Ich möchte sagen, dass ich eigentlich so im Rahmen des ersten gemeinsamen Einheits schon infiziert war. Und das war tatsächlich meine erste Berührung. Und dann hatte ich noch einige Tage dort auf der Akademie und ich hatte auch namhafte Spielpartner, David Ferrer und Juan Carlos und einige Trainer aus dem Trainerteam und ich wollte das immer wieder spielen und das ist denke ich auch so in den Jahren, wo ich mit ein oder anderen ausgetauscht habe, die auch die Sportart entdeckt haben und einfach riesen Bock auf Schlägersport haben, denen geht's ähnlich und ja, das war eigentlich so meine erste Berührung, infiziert war ich sofort und kam dann nach Deutschland extrem euphorisch und wollte eigentlich direkt weitermachen und habe dann leider nur einen Platz entdecken können, der in Süddeutschland am Chiemsee stand und dann war natürlich hier bedingt die Entfernung diesbezüglich die Euphorie erstmal zumindest vorübergehend hinfällig.
Ich finde es interessant, was du sagst über die Tennisspieler, also die auch sehr bekannten Tennisspieler Juan Carlos Ferrero und auch David Ferrer. Da würde man ja eigentlich gar nicht denken, dass die auf die Idee kommen, Padel zu spielen, weil es ja immer wieder heißt, die Sportarten können sich so ein bisschen beißen, ja, also dass es sich halt für einen Topspieler, der muss sich dann irgendwann entscheiden, aber habe ich dich richtig verstanden, dass es in Spanien auch beides zusammengeht, auch auf hohem Niveau, oder ist es eher dann nach der Karriere in der einen oder anderen Sportart, dass man zur anderen Seite überwechseln kann?
Ja, ich denke, auf einem hohen Niveau, wirklich im Hochleistungsbereich, geht das nicht. Das hat einfach verschiedene Gründe. Ein Grund ist sicherlich, dass die Spieler, die auf die Tour, wenn wir jetzt die Tennisspieler betrachten, natürlich ein sehr straffes Programm haben. Und hier war es ja so, dass ich festgestellt habe, dass diese eben genannten Jungs einfach einen riesen Bock haben auf diese Sportart als Ausgleich zu ihrem Tennis oder ihrer Tenniskarriere. Und wie gesagt, ich denke, dass es in Spanien, es gibt, oder ich weiß auch, dass es gibt eine Reihe von Spielern, gute Tennisspieler, allerdings jetzt nicht Weltklasse-Spieler, die dann auch mit einer entsprechenden Regelmäßigkeit Padel spielen und dann hier und da, wo es letztendlich dann auch passt, ins Turniergeschehen im Padel auch greifen.
Was würdest du denn von deiner Perspektive aus sagen, was denn die größten Unterschiede und auch Ähnlichkeiten sind, was Tennis und Padel angeht? Du kennst ja beide Welten sehr gut. Wie würdest du das sehen?
Naja, schau mal, Max. Ich denke, dass in dem Zusammenhang möchte ich einfach jemanden hier auch zitieren, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. In den Jahren, wo ich dann Padel entdeckt habe und eben halt nicht den Sport in Deutschland ausüben konnte, in dem Rahmen und mit dem Anspruch, den ich eigentlich gerne gehabt hätte, dann war ich glücklich und hatte den Kontakt zum spanischen Padelverband und habe jemanden kennengelernt, der Martin Etchegaray heißt, der zu dem Zeitpunkt technischer Direktor vom spanischen Verband war, bis zum Zeitpunkt letztes Jahr, wo die Wege sich getrennt hat, war er 20 Jahre lang und ich habe häufig bei ihm hospitieren dürfen in Madrid und er hat mir sehr viel erklärt auch zum Sport. Und er sagte immer, Thomas, wenn du mit Tennisspielern in Berührung kommst, die gut mit dem Schläger umgehen können, die gut Volley spielen können, die gute Fähigkeiten haben, die gut über Kopf spielen können und so weiter und so fort, aber denen musst du im Grunde genommen die wesentlichen Unterschiede erklären. Und die wesentlichen Unterschiede sind zum Beispiel, okay, Padel, wie wir wissen, ist immer ein Teamspiel. Es wird immer zu zweit gespielt. Es gibt kein Einzel. Dann geht es um Situationen, die für den Tennisspieler eher außergewöhnlich sind. Das Ziel ist ja im Padel immer, das Netz zu erobern. Aber es gibt auch häufig die Situation, dass man verteidigt am Netz. Und im Vergleich zu Tennis, zumindest ab einem gewissen Niveau, ist eigentlich ja das Ziel zu versuchen, mit dem ersten und wenn nicht mit dem ersten, mit dem zweiten den Punkt zu beenden und statt dann passiert zu werden oder überlobt zu werden. Und der Lob im Padel bedingt des Wandes, der ja unser dritter Spieler ist, wie wir sagen. Die Wende ist ja unser dritter Spieler, bringt den Ball ja mit zurück. Der Lob tut in der Regel nicht weh. Des Weiteren, dadurch, dass das Spiel sehr loblastig ist, Padel, wird natürlich kommt es sehr, sehr häufig zu Überkopfbau. Da gibt es ja so Unterschiede. Er sagte immer, Martin, zu mir, Thomas, bring den Tennisspielern bei, ein Verständnis, dass der Überkopfball ist, der dritte Aufschlag im Tennis. Ja, und da sind eben halt so, wie wir schon hier festgestellt haben oder ausgetauscht haben, ich komme aus dem Tennis und ich weiß ganz genau, weil ich habe die erste Zeit definitiv auf dem Padelplatz Tennis gespielt und nicht Padel. Und dann Schritt für Schritt durch Erfahrungen das Ganze verinnerlicht und dann situativ mit den entsprechenden Schlagvariationen dann tatsächlich das Spiel besser, sag ich mal, im Hinblick auf Padel angepasst. Also es findet ein Umdenkensprozess, den der Tennisspieler gewährleisten muss, der einerseits durch Informationen, die verinnerlicht werden und im Zweiten dann natürlich über das Praktisieren, Üben und Spielen und diesbezüglich Erfahrungen sammeln und dann entwickelt sich auch der Tennisspieler zum Padelspieler.
Glaubst du, dass es sich dann ausgleicht? Weil als Tennisspieler hat man natürlich einen gewissen Vorteil. Dadurch, dass man aus einer anderen Racket-Sportart kennt, denke ich, ist vieles auch vertraut, was die Volleys angeht, was auch den allgemeinen Schlag zum Teil angeht. Oder denkst du, dass es sich, wie lang würdest du das einschätzen? Wie lang braucht man als Tennisspieler, um diesen Übergang wirklich vernünftig gemacht zu haben? Weil ich habe die gleiche Erfahrung. Am Anfang habe ich nur Tennis gespielt auf dem Padelcourt. Wahrscheinlich tue ich es immer noch leider, aber es dauert einfach seine Zeit, vom Kopf sich umzustellen. Was ist für einen guten Spieler möglich, der auch schnell im Kopf ist und sich anpassen kann? Und ja, wie denkst du darüber? Wie lange braucht man?
Naja, ich denke, dass wir sprechen jetzt hier über einen leistungsorientierten Bereich oder Zielgruppe von Tennisspielern, die, ich sage jetzt einfach mal, unabhängig von ihrer wirklich individuellen Spielweise, aber sie beherrschen einen einwandfreien Volley, um da jetzt nicht tiefer in die Materie zu gehen, aber du weißt ja, dass es gibt ja tatsächlich die reinen Grundlinienspieler im Tennis, die neigen ja dann erst zum Netz zu gehen, wenn das Match vorbei ist, um den Gegner die Hand zu schütteln. Letztendlich hier muss dieser Spielertyp ja dann komplett auch sich umstellen. Aber wenn wir tatsächlich uns jetzt vorstellen, diesen Allround gut ausgebildeten Tennisspieler, der die Volleys beherrscht und den Überkopf vom Timing und von Positionierung und so weiter, ja, dass er Padel lernt zu spielen, ist der Prozess ist folgendermaßen: Er verinnerlicht die Grundsäulen des Padelspiels. Da bin ich hier vorhin kurz drauf, zumindest großteils sei jetzt mal drauf eingegangen. Und des Weiteren, okay, praktizieren mit einer Regelmäßigkeit, spielen auch mit Leuten nach Möglichkeit, die auch Padel spielen und nicht Tennis spielen auf dem Padelplatz. Und dann lernt man ja durch seine Fehler, auch durch die strategischen Fehler, die man macht, einfach das Spiel anders zu gestalten, da wo es vielleicht hapert. Und ich sehe ja hier um mich herum, gerade hier in unserem Nationalteam, das sind ja eigentlich durch die Bank Tennisspieler, ich würde mal sagen, so Verbandsoberliga bis in Bundesliga. Die spielen jetzt Padel mit einer Regelmäßigkeit zwischen 1 und 3 Jahre, diese Zielgruppe, würde ich sagen. Und das entwickelt sich schon ganz ordentlich. Würde ich mal sagen, Regelmäßigkeit von 1 bis 2 Mal in der Woche. Manchmal kann es ein bisschen mehr sein, aber 1 bis 2 Mal in der Woche ist, denke ich, ein ganz guter Durchschnittswert.
Das Schöne ist ja beim Padel, dass man auch in dieser Übergangsphase schon sehr, sehr viel Spaß hat. Also für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören, ich glaube, es ist nicht so, dass man da jetzt großartig leiden muss, sondern auch diese Übergangsphase macht dann eben sehr Spaß. Was würdest du denn sagen, Thomas, was einen kompletten Spieler im Padel ausmacht, also der wirklich eine große Bandbreite hat? Vielleicht kannst du es auch nochmal an den Schlägen und dem Verhalten auf dem Platz so ein bisschen einordnen, ja, was so einen kompletten Spieler dann ausmacht.
Naja, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass ich werde im Padel nicht unbedingt den einzelnen Spieler isolieren, sondern dadurch, dass es ein Teamspiel ist, ein Spiel zu zweit, betrachte ich immer die Einheit eigentlich. Und es ist ja so, dass die beiden Spieler haben ja auch unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche strategisches Vorhaben, was die Durchführung des Spiels betrifft. Dann nenne ich einfach mal ein Beispiel. Nehmen wir an, dass wir zwei Rechtshänder haben. Bekannterweise prozentuell haben wir deutlich mehr Rechtshänder als Linkshänder. Und dann spielt einer die Vorhandseite, jetzt aus, wenn ich auf den Platz schaue, die rechte Hälfte, und der andere spielt die Rückhandseite, die linke Hälfte. Und wir sagen ja auch immer im fortgeschrittenen Padel, dass das sind dann, der Platz hat ja 200 Quadratmeter und eine Hälfte hat 100, so hat jeweilige Spieler sein Wohnzimmer von 50 Quadratmetern. Und da hat er letztendlich dann unterschiedliche Vorgehensweise beziehungsweise unterschiedlichen strategischen und taktischen Aufbau. Und in der Regel ist es so, dass der Vorhandseite ist derjenige, der der den Punkt aufbaut, ja, weil es werden sehr viele Bälle taktisch diagonal und durch die Mitte gespielt, aufbaut so, dass der Spieler, der links spielt, der Rückhandspieler, der die Vorhand in der Mitte hat als Rechtshänder, dann letztendlich den, ja, den Druck oder sogar den Abschluss des Punktes erzielen kann. Und so mit diesem Hintergrund kann man sagen, okay, der Vorhandspieler, was muss er machen? Er muss sehr gut verteidigen können, er muss eine sehr gute Übersicht haben, er muss sehr, sehr viel Geduld haben, die eigentlich alle Padelspieler haben sollten. Da fällt mir auch gerade ein, dass Martin hat mir auch gesagt, Thomas, erzähl immer den Padelspielern, dass du gewinnst, nicht den Punkt im Padel, sondern der Gegner verliert. Das finde ich eine sehr interessante Aussage. Und wenn man das ein Stück weit verinnerlicht, dann hat man eigentlich einen sehr guten Leitfaden für die entsprechende Geduld der Spielgestaltung. Auf jeden Fall ist es dann in der Regel so, dass der Vorhandseite, da war man ja stehen geblieben, rechts, baut den Punkt auf, spielt sehr geduldig. Es spielt sehr gute Lobs, dass die wieder das Netz erobern können aus der Defensive und letztendlich nicht zuletzt das Überkopfballspiel dann als Rechtshänder von der Vorhandseite ist auch wieder vorbereitend. Da kommen wir ja auf den klassischen Bandecha zu sprechen, der ja ein tiefer getroffener Schmetterball ist, man sagt etwa Kopfhöhe, der im Grunde genommen eine flache Flugkurve hat, dass der Ball beim Abprall von der Scheibe flach bleibt. Es ist schwierig, gute, gezielte Lobs zu spielen. Und so bringt er seinen netzstärkeren Spieler, der auf die linken Seite steht, dann auch dementsprechend möglichst gut im Spiel. Und der wiederum links spielt, der Rückhand spielt, der ist in Regel der größere Spieler, auch von der Körpergröße her, der hat eine Reichweite, der deckt teilweise am Netz zwei Drittel des Feldes und ist dann mit seinem starken Vorhandvolley, der alle zentrale Bälle nimmt und natürlich auch das Überkopfballspiel. Und da gibt es situationsbedingt dann verschiedene Variationen, abhängig von der Distanz zum Netz, wie er schmettert. Es gibt den Bandecha von der Seite, es gibt auch den Viborer, der ja quasi seitlich angeschnittener Ball ist. Ich sage jetzt einmal, wenn wir den Ball als eine Uhr betrachten, dann wird der Ball circa auf 3 Uhr getroffen als Rechtshänder, dass er einen seitlichen Schnitt bekommt. Und dann gibt es natürlich durch die netznähere Position den Diagonal-Smash, den wir in zahlreichen YouTube-Videos sehen von der World Padel Tour, wo der Ball dann abprallt hin von der Scheibe aus dem Käfig raus. Also das ist so ein bisschen die Zusammenfassung. Der einzelne Padelspieler soll über diese Vielfalt der Fähigkeiten fügen, um ein guter Spieler zu sein. Nur man sagt ja auch, dass man gewinnt Padel-Matches nicht alleine, sondern man gewinnt zusammen halt. Und dann muss es eben halt eine sehr gute gegenseitige Ergänzung sein und letztendlich auch basierend auf entsprechende Spielstrategie.
Gibt es Unterschiede zum Tennis, was den konditionellen Bereich angeht? Weil ich glaube, es ist ganz gut rausgekommen. Da kannst du vielleicht auch noch mal was zu sagen. Die Ballwechsel sind ja signifikant länger im Padel, oder?
Ja, definitiv. Wir haben natürlich im Tennis dann, wenn wir da ins Detail gehen, haben natürlich Unterschiede bedingt des Belages halt, aber ich denke, grundsätzlich sind die Ballwechsel deutlich länger. Im Damenbereich, wenn man schaut, ist es so, dass die noch deutlich länger sind, weil die Damen teilweise dann auch im entsprechenden Niveau nicht so schnell sind, wenn die Möglichkeit sich ergibt, den Punkt zu beenden, sondern da wird tatsächlich noch deutlich länger gespielt im Durchschnitt. Und ja, andersrum ist es natürlich auch so, dass durch die Länge der Ballwechsel und durch die verhältnismäßig kurzen Pausen muss ein leistungsorientierter Padelspieler überdurchschnittliche physische Voraussetzungen haben. Aber wenn man natürlich jetzt ein Padel-Match schaut auf diesem Niveau, dann sieht man, dass großteils der Padel-Spieler, der weiß im Voraus, wo der sich platziert und positioniert. Und besonders welche Hälfte der spielt, gerade war ich auf dem Aufbauspieler auf die rechten Seite als Beispiel, der bewegt sich teilweise dann auf wenige Quadratmeter und empfängt den Ball dort durch seine Erfahrung, durch seine Antizipation. Und da sind die Laufwege dann doch relativ überschaubar. Ne?
Du hattest vorhin auch die World Padel Tour erwähnt. Ich glaube, viele in Deutschland oder viele Racket-Sportbegeisterte Menschen kennen diese Tour nicht. Vielleicht kannst du da ein bisschen mal einen Überblick geben über die Tour, wo die gespielt wird, wie man sich das Ganze vorstellen kann, was auch vielleicht Stationen sind. Ja, einfach um das mitzubekommen, vielleicht auch im Internet. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen.
Ja, gut, die World Padel Tour ist ja die Profitour der Padelspieler, männlich und weiblich. Und die Anzahl der Turniere, seitdem ich das beobachte, anfangs, wo ich mit der Sportart in Berührung kam, wie anfangs erzählt hat, gab es die Padel Pro Tour. Und dann später wurde sie zu World Padel Tour umwandelt. Und ja, man hat ja damals mehr oder weniger den Turnierkalender von der Padel Pro Tour übernommen. Man war ungefähr bei einer Anzahl von 15 Turnieren in Spanien allerdings nur. Und letztendlich, freudigerweise sage ich jetzt mal, selbst wenn die Entwicklung relativ langsam ist, aber das hat ja, glaube ich, auch ein Stück weit zu tun mit der Gesamtentwicklung, sprich Globalisierung der Sportart, haben die Turniere ja jetzt auch zugenommen in den letzten Jahren. Es gibt ein Turnier in Miami zum Beispiel, es gibt ein Turnier in Schweden jetzt neuerdings, es gibt ein Turnier in Portugal, das allerdings, das war meines Erachtens das erste externe Turnier. Es gibt Exhibition-Turniere, zum Beispiel in Belgien jetzt, um die Sportart zu zeigen. Ich denke, dass da auch schon eine gute Entwicklung zu sehen ist. Natürlich die Parallele, die insgesamte Entwicklung ist natürlich dann, davon ist, glaube ich, sehr stark abhängig, dass wir demnächst noch einen erweiterten Kalender haben mit, ich sage jetzt einfach mal, Spanien extern, also nicht zu vergessen, einer der Ursprungsländer dieser Sportart ist ja bekannterweise Argentinien, dort findet auch ein Turnier statt, der World Padel Tour. Und was ich für sehr wichtig halte, ich habe ja oft darüber nachgedacht und dann auch mit der einen oder anderen aus dieser Szene kommuniziert, dass man stelle sich jetzt vor, dass Tennis ATP-Tour hätte man jetzt zu 85% würde man immer noch in den USA spielen, als beispielsweise. So wie es jetzt ist, noch mit World Padel Tour. Wie wäre die Verbreitung der jungen, ambitionierten Profispieler, die diese Profikarriere anstreben? Ich denke, da wären sie auch, wäre im Grunde genommen dieser Zuwachs auch recht limitiert. Und deshalb wünsche ich mir, dass dieser Challenger Series, wie er es nennt, in der World Padel Tour, dass besonders diese Serie, diese Einstiegsturniere, dass da eine gute Entwicklung in den nächsten Jahren, dass wir in diesen Wachstumsländern des Padelsports diese Turniere begrüßen dürfen, weil das ist ja letztendlich ein Sprungbrett für die ambitionierten Spieler zu sagen, wie bei dem ITFs oder bei dem Challengers im Tennis, wo selbst im Tennis jetzt ganz anderen Dimensionen stattfindet, aber den Einstieg zu schaffen und dort erstmal Ranglistenpunkte zu machen und einen Anschluss zu bekommen zu dieser profiorientierten Sport, sage ich jetzt mal, aber natürlich würde das ja bedeuten, dass das Niveau ja steigt. Weil schau mal jetzt ein junges Team, der in Deutschland spielt, das spielt jetzt German Padel Tour Turniere oder Series Turniere, wann er nur kann und wann er sich das einrichten kann. Aber letztendlich, wenn wir ein Challenger Turnier der World Padel Tour hier hätten oder dann auch in Holland demnächst oder in Belgien, wo recht kurze Wege sind, dann würde im Grunde genommen der Anreiz steigen, vielleicht zu sagen, hey, ich will da partizipieren, ich werde jetzt auch mehr Padel trainieren. Das ist für mich ein Sprungbrett und so weiter. Und dann glaube ich einfach mal, dass wir mehr Dichte bekämen, mehr Breite bekämen. Und jetzt ist es ja noch so, dass die Jungs, die da auf die Tour spielen, World Padel Tour, ich nenne das immer ganz gerne, das ist ja ein Planet des Padels für sich. Da sind alle anderen Spieler oder alle anderen Nationen und alle anderen Turnierserien und Kategorien ja weit noch entfernt. Warum weit entfernt? Weil die einfach mal einen sehr großen Vorsprung haben. Weil die dort spielen, haben ja seit 10, 15 Jahren oder noch länger Padel trainiert wie ein Tennisprofi. 4, 5 Mal die Woche, fast jede Woche ein Turnier und das macht es natürlich aus.
Was würdest du sagen, wie viele Spieler auf der World Padel Tour können davon leben? Also sind Vollprofis?
Vielleicht 20.
20.
Vielleicht 20 männliche, vielleicht 10 weibliche. Die Preisgelder, die ja auch veröffentlicht sind, sind ja noch sehr überschaubar. Sicherlich auch abhängig von der Medienpräsenz und der grundsätzlichen Situation, die ich vorhin genannt habe. Aber letztendlich, man sieht ja, dass die Trikots, da gibt es nicht die Regelung wie im Tennis. Da gibt es kaum einen Quadratzentimeter, der nicht irgendwie beklebt ist mit irgendeinem Sponsor. Und das ist, glaube ich, für die Haupteinnahmequelle für diese Spieler, dass eben halt diese geschätzte Zahl, die ich gerade genannt habe, ja, Padel quasi da ganztägig ausüben können und sich jetzt als Padel-Profi tatsächlich mit allem, was dazu gehört, bezeichnen können.
Ich wollte nochmal die Brücke schlagen jetzt zu der Situation in Deutschland, aber vielleicht bevor ich das mache, ausgehend von der World Padel Tour und der Situation von Padel weltweit, die du ja schon ein bisschen beschrieben hast, gerne so ein bisschen die europäische Landkarte mir vornehmen. Schweden fällt ja immer wieder so als Land, das in einem Padel-Bereich vieles richtig macht. Spanien, gut, das muss man nicht groß erwähnen, wie populär das hier ist. Wie kannst du da die Länder so einordnen? Italien habe ich auch mal gehört, also vielleicht von deiner Warte, welche Länder sind außer Spanien so mit am weitesten in der Entwicklung oder geben da auch Gas? Und dann auch die Anschlussfrage, glaubst du, dass Deutschland da ja etwas schläfrig ist und da vielleicht auch einen globalen Trend verpasst so ein Stück weit?
Naja, ich würde erstmal hier bei meiner Aussage in Europa bleiben und die Betrachtungsweise der europäischen Länder. Du hast ja ein paar Länder genannt. Ich kann das nochmal so ein bisschen kommentieren. Zuerst Frankreich dürfen wir nicht vergessen. Frankreich ist ja auch schon etwas länger dabei und ist auch nach wie vor eine gute Entwicklung dort. Wenn ich gut von guter Entwicklung spreche, dann spreche ich ja nicht direkt von Spielern, die anklopfen auf die World Padel Tour, sondern ich spreche ja
Die
erstmal über die
Breite.
strukturelle Entwicklung, ne? Und das ist ja die Basis für mehr. Portugal sowieso. Portugal ist ja auch eine Padel-Nation in Europa nach Spanien, selbst wenn sie jetzt nicht ansatzweise die strukturelle Breite haben, aber trotzdem ist Padel dort eine bekannte Sportart für die meisten und dementsprechend auch nach wie vor eine gute Entwicklung und mit allem, was dazugehört. So, dann hast du ein paar jüngere Länder genannt, zum Beispiel Schweden. Ja, das ist extrem positiv. Das ist extrem positiv, was dort passiert. Ich nenne einfach mal zwei Gründe dazu. Glücklicherweise Ex-Tennisspieler wie Jonas Björkman oder Ex-Eishockey-Profi Peter Forsberg oder nicht zuletzt Ibrahimovic, der ja seine eigene Paddelmarke hat, Padel Zen, wo er jetzt auch in Stockholm eine Anlage eröffnet hat. Es geht ja da nicht nur um die Anzahl der Plätze, die gebaut werden, sondern es geht einfach um diese mediale Präsenz, ne, die dadurch entsteht. Und die Sportart bekommt dann entsprechenden Aufwind, was die Bekanntheit betrifft. Und ich habe mir erzählen lassen, das ist natürlich ein bisschen kommunabhängig, dass da je nachdem welches Modell, aber gerade in einem gemeinnützigen, gibt es durchaus sehr gute Voraussetzungen und Möglichkeiten, auch Fördermittel zu bekommen, gerade wo es handelt um eine Wachstumsphase eines neuen Sportartes. Hier, wenn wir in unsere Nachbarländer schauen, auch Belgien hat eine verhältnismäßig gute Entwicklung hingelegt. In den letzten 3, 4 Jahren sind immer wieder mehr Plätze entstanden. Auch Holland extrem positiv. Ich glaube, die sind, ich habe letztens mit jemandem gesprochen aus dem holländischen Paddelverband, die sind, glaube ich, letztes Jahr und bis Mitte dieses Jahres wurden 30 oder 40 neue Plätze sogar gebaut. Und das ist natürlich jetzt, 40 Plätze hört sich halt nicht so viel an, aber das sind einfach wahnsinnige Multiplikatoren. Wir reden dann von 6 bis 7 neue Standorte oder sogar 10 Standorte. Und das hilft natürlich der Entwicklung, ne? Und bei uns in Deutschland, ja, wie ich schon einfach beschrieben habe, ich bin ja so einige Jahre dabei und beobachte das und beobachte das nicht nur, sondern habe eigentlich von Anfang an immer wieder versucht, Kontakte zu knüpfen, um im Grunde genommen das Thema auch irgendwo gemeinsam anzuschieben. Da möchte ich an dieser Stelle auch Padel Plus erwähnen. Das ist von mir und von Kolja Drewitz und Jens Bachmann eine gegründete Agentur. Die Agentur haben wir vor circa 4 Jahren gegründet. Ja, ich denke, dass wir sehr, sehr viel Feldarbeit gemacht haben. Unter anderem haben wir dann auch, waren wir auf der ISPO vertreten, gemeinsam mit der Sportindustrie Padel und mit der World Padel Tour. Wir haben dort eine Kooperationsmaßnahme mit dem Bayerischen Tennisverband gehabt. Also wir haben schon sehr viele Gedanken gemacht, sehr viel Agenturarbeit gemacht, sehr viele Konzepte geschrieben zur Aktivierung der Anlagen und so weiter und so fort. Nur leider haben wir dann zu gewissen Zeitpunkt das so ein bisschen niedergelegt, aus dem Grund, dass wir feststellen müssen, dass das einfach für eine Agentur, für Padel einfach der Zeitpunkt nicht der richtige leider war, da der Markt nicht vorhanden war und der Markt sich dementsprechend auch nicht entwickelt hat. Und dementsprechend haben wir eigentlich jetzt nicht wesentlich unveränderte Situation, aber ich schaue trotzdem sehr sehr zuversichtlich, weil ich immer wieder mit Menschen in Berührung komme, die sehr, sehr viel von dieser Sportart halten, sehr viel Zuversicht dieser Sportart geben. Und ich denke, dass in erster Linie hapert noch wirklich daran, dass wir haben einen Bekanntheitsproblem dieser Sportart.
Ja.
Und ich hoffe, dass da ja, in der nahen Zukunft sich eine Allianz von Menschen sich schließt oder eine Gruppe schließt, da gehört sicherlich die Verbandssituation dazu, dass man im Grunde genommen mit gemeinsamer Kraft die Sportart bekannter machen
Ja.
kann, Vertrauen für neue Betreiber oder potenzielle Betreiber der Zukunft verleihen kann. Und dann glaube ich, dass wir in Deutschland auch dann den Padelsport und die Entwicklung ins gute Fahrwasser bekommen können.
Also ich glaube persönlich, dass du da eigentlich der Entwicklung einen Schritt weit voraus warst. Diese Sportart wird sich durchsetzen. Und ich glaube, du hattest es immer mal wieder erwähnt, jetzt auch im Gespräch. Man muss, glaube ich, auch von der Meinung runterkommen, dass es Tennis oder Padel geben kann. Es kann durchaus beides geben. Du hast die Spanier erwähnt, auch die Ex-Tennis-Stars, die ihre Akademien eröffnen. Ich glaube, da wird immer an Padel auch gedacht. Du hast Jonas Björkman erwähnt. Also ich glaube, es gibt auch von Ex-Tennisspielerseite einfach gute Gedanken in Richtung Padel zu integrieren. Und da kannst du vielleicht auch noch mal was sagen, wie das. Du kennst ja die Tennisszene sehr genau und die Verbands- und Vereinsoffiziellen. Ich glaube, dass da auch noch mehr Möglichkeit ist und mehr die Gespräche gesucht werden sollten, wie man einfach die Anlage gezielt ausbauen kann, um dann auch für beide Sportarten mehr Wachstum zu generieren.
Ja, definitiv. Also ich denke einfach, ich denke nochmal in diesem Zusammenhang an die erste ISPO-Veranstaltung, die ich gemacht habe. Ich habe ja 2 Jahre das dort gemacht und das ist ja eine Initiative, die durch den Sporthandelskammer in Spanien entstanden ist. Die haben mich damals kontaktiert und dann saß ich dann wenige Tage später in ein Vorgespräch mit dem größten Verantwortlichen der Padel-Industrie, also Padel-Marken, Platzhersteller, Schlägerhersteller und so weiter. Und wir waren dann ganz, ganz schnell beim Thema, dass für die eigentlich Deutschland mit dem potenziellsten Land zu den
Ja.
potenziellsten Ländern gehören, was die Entwicklung betrifft und Zukunftszuversicht und so weiter. Und dann diesbezüglich auch wurde es schnell Zahlen genannt, dass wir ca. 10.000 Tennisvereine in Deutschland haben. Und der Ursprung des Padelsports war ja in Spanien tatsächlich auch so, dass die ersten, in ersten Schritten die Courts in den Tennis, Clubs gebaut worden sind. Und man hat festgestellt, wie gut sich das ergänzt. Und man bekommt auch vielleicht auch neue Mitglieder oder neue Interessenten auf die Anlage, die sagen, Tennis habe ich jetzt nicht so stark für interessiert, aber ich will in diesem Club Padel spielen oder beide spielen. Und die Entwicklung war ja dann insgesamt diesbezüglich sehr positiv. Natürlich haben wir dann in diesem Zusammenhang im Tennis ja einige Jahre hinter uns, wo dann tatsächlich in diesen zahlreichen Tennisclubs, wo man sagt, durch Mitgliederschwund auch Fläche zur Verfügung stände, um zum Beispiel erweitern auf Padel. Aber natürlich Mitgliederschwund bedeutet gleichzeitig, dass man weniger in der Kasse hat und dann letztendlich eine Anschaffung für eine recht kostenaufwendige Einrichtung eines Padel-Courts und vielleicht sogar zwei Courts, ist natürlich dann im ersten Schritt zumindest für vier nicht umsetzbar.
Weil
Aber ich
da würde
denke
ich auch
nach.
gerne nochmal von dir wissen, ob du da eine ungefähre Größenordnung geben kannst, wenn man jetzt von einem Tennisclub, sag ich mal, als praktisches Beispiel ausgeht, der einen Padelplatz integrieren will oder zwei, wie auch die Situation ist, ob man das eher draußen machen sollte oder in der Halle. Deutschland hat ja wettermäßig vielleicht ein, zwei Einschränkungen, sodass man auch den Platz natürlich auslasten möchte. Wie sind da deine Gedanken dazu?
Ja, grundsätzlich freue ich mich über jeden Platz, der entsteht. Aber um das so ein bisschen zu definieren, würde ich letztendlich sagen, dass auch der Outdoor-Padel-Sport in Deutschland ist für mich eine 360-Tage-Sport. Warum ich das sage, ist klar, wenn es schneit oder regnet oder Minustemperaturen sind, dann an diesen Tagen nicht. Aber in der Regel die Plätze, die vernünftig gebaut werden, haben eine sehr gute. Wenn es stark regnet, kann man in überschaubaren Zeit weiterspielen. Letztendlich denke ich, dass wenn der klassische Tennisclub schließt, ja die Außenplätze regionabhängig irgendwann Ende September, naja, Ende September ist ein bisschen früher, beim Oktober, sagen wir mal,
Ja.
und dann werden die Netze abgebaut und das war's. Und wenn ich jetzt einen Padelcourt habe und habe dann im Oktober 8 Grad und auch im Ende Januar oder im Februar 8 bis 10 Grad, dann kann ich ja wunderbar Padel spielen. Also von daher denke ich schon, dass klar, regionabhängig in Deutschland, aber natürlich klar, das steckt man ja nicht drin, wie das Wetter sich entwickelt oder welches Klima da zu erwarten ist. Klar, wenn es darum geht, dass ich habe jetzt einen Platz oder vielleicht zwei Plätze und wie du auch weißt, Max, Padel wird gespielt, Padel wird trainiert, Padel wird Turniere gespielt, auch mit dem Anfang. Meistens einen großen Drang, sich zu messen gegen andere. Und naja, wenn ich einen Court habe oder zwei Courts habe und wenn es regnet, dann ist im Grunde genommen meine ganze Planung hinfällig. Aus Sicht der Planungssicherheit Indoor absolut. Aber ich denke, Indoor ist noch schwieriger, eine Fläche zu bekommen. Wir haben einige Tennisanlagen, die nicht Tennishallen haben. Wir haben die Tennishallen haben, sind ganz gut ausgelastet, habe ich mir sagen lassen, oder immer besser, weil manche kommerzielle Anlagen haben umstrukturiert und so verlagert sich das. Ich glaube, das ist eher momentan schwierig und von daher denke ich, dass es gibt Pro und Contra, aber ich denke, Outdoor ist auch eine gute Option mit dem Hintergrund, den ich genannt habe.
Ja, sehr interessant, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber grundsätzlich ist ja so, dass wir die Situation haben in Deutschland, dass du auch in anderen Monaten, die jetzt nicht, in denen nicht Tennis draußen gespielt wird, auch oft ja eigentlich dich fragst, warum du nicht spielen kannst draußen, ja, weil es ist ja auch immer eine Frage, man wird ja dann sowieso sehr schnell warm, egal ob das jetzt ein bisschen kälter ist, gut, Minusgrade sind nochmal was anderes, aber da hast du auf jeden Fall recht. Ich wollte nochmal damit abschließen zum Thema Platzbau. Wie viel ungefähr kostet so ein Platz? Kann man da eine Größenordnung geben? Ich weiß, dass es wahrscheinlich von bis ist, weil es auf die jeweilige Situation angeht, aber viele werden das überhaupt nicht wissen. Vielleicht kannst du da eine Größenordnung geben.
Ja, ich bin da eigentlich sehr vorsichtig, um eine Größenordnung zu benennen. Und das würde ich einfach mit folgendem Hintergrund erklären. Ich denke, dass das Thema Platzbau in Deutschland, ja, ein sensibles und auch ein Stück weit kompliziertes Thema ist. Und es ist auch schwierig, pauschal zu beantworten. Warum das so ist, ist, dass es leider, sage ich jetzt mal, bisher, soweit ich das weiß, und ich bin da wirklich ganz gut vernetzt und informiert, keine 0815-Lösung oder Preis gibt, da die Installation des Platzes von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist. Und ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Erstmal muss ich sehen, welche Bodenbeschaffenheiten habe ich. Ist das ein Indoor- oder ein Outdoor-Court? Oder soll das ein Indoor- oder Outdoor-Court werden? Was habe ich für einen Unterboden? Habe ich einen Asphalt? Habe ich einen Tennisplatz oder habe ich vielleicht einfach eine grüne Wiese? Soll das ein Panoramaplatz sein oder ein Standardcourt,
Ja.
in Anführungsstrichen? Und dann kommt es letztendlich auf mit diesen Beschaffenheiten und diesem Hintergrund muss natürlich dann die deutschen Baurichtlinien angepasst werden. Und ich weiß, wenn ich jetzt über dieses Thema spreche, dass das durchaus, naja, ich möchte das keinen negativen Touch geben in dem Sinne, dass das jetzt so rüberkommt, dass, oh Gott, das ist jetzt ein Bauwerk, das ist ja mit so vielen Komplikationen verbunden und dann nimm mal lieber Abstand davon. Aber es ist tatsächlich so, das wirst du, Max, auch wissen, spanische Baurichtlinien, die meisten Courts kommen aus Spanien. Die haben ganz andere Normen, die haben ganz andere baurechtlichen Kriterien und deshalb bin ich da extrem einfach vorsichtig und sage, Thema ist sensibel, weil ich nicht all das annähernd all das bauen sollte und auch nicht darf, meines Wissens, was ich im Grunde genommen von dort bekomme. Und deshalb muss ich schauen, wie kriege ich konkrete und belastbare Daten, um letztendlich dann für mein Projekt, wo auch immer der Platz stehen sollte. Und wenn ich einfach eine Zahl nennen kann für den Platz alleine, dann denke ich, dass der Platz irgendwo ein guter Platz, der die Kriterien auch erfüllt, um die 35.000 € circa kosten wird. Aber je nachdem, wenn der in einen auf den Hallenboden reinkommt, gut, habe ich natürlich weniger Aufwand, was die Baulichkeit betrifft, wenn er natürlich in den Außenbereich gebaut wird, dann habe ich ja gerade genannt, dann muss er eben
Ja.
halt verschiedene Kriterien bezogen werden. Wie müssen denn letztendlich, wie muss der Unterboden gestaltet werden?
Nee, ist, denke ich, gut rübergekommen, auch mit den Einschränkungen, die es gibt. Ich glaube, über das deutsche Baurecht, da kann man viele Stunden drüber reden, kontrovers auch. Du hast vorhin Ibrahimovic genannt, da wollte ich jetzt nochmal zurückkommen kurz, und zwar. Wie ist es in Deutschland? Gibt es in Deutschland Zugpferde, vielleicht auch Fußballer? Ich habe immer wieder gehört, dass es auch bei Ex-Fußballprofis oder aktuellen Fußballprofis auch sehr beliebt ist. Gibt so Projekte momentan in Deutschland oder Personen, vielleicht auch prominente Personen, die einfach der Sportart helfen können? Gibt es spannende Sachen, die gerade entstehen? Kannst du da was verraten?
Ja, leider nichts Konkretes, aber das ist ja tatsächlich so, dass was man ja in der Medienlandschaft vielleicht auch mal hier und da mitbekommen hat, dass die Interesse da ist. Es gab ja unter anderem diese schöne Veranstaltung von Wurs in Köln für den RTL-Spendenmarathon, wo im letzten Jahr der Alexander Zverev mitgespielt hat, der Dustin Brown mitgespielt hat und da waren auch einige Ex-Fußballer dabei. In diesem Jahr hat sich das in ähnlichen Rahmen dann auch wiederholt. Ich weiß auch, dass die Dortmunder Fraktion unter Marcel Schmelzer sehr aktiv ist und nutzen die Gelegenheiten, wo sie nur können, um zu spielen. Und ich denke einfach mal, dass gerade in dem Bereich ist doch die Sportart bekannter als für einen oder anderen.
Ja.
Und was uns leider fehlt noch, sage ich jetzt mal, wenn ich mich so ausdrücken darf, ist tatsächlich in den Dimensionen, wie Herr Ibrahimovic es gemacht hat, dass er schreibt auf seine Fahne tatsächlich Padel und stellt sich dahin und sagt, ich mache jetzt Padel oder ich baue jetzt Padel und ich will, dass diese Sportart vorankommt und stelle mich quasi dann auch in der ersten Reihe, was die Medien betrifft, ja, das Ganze auch dann irgendwo ja, eine Symbolisierung oder einen symbolischen Charakter zu geben, ne? Das fehlt uns leider noch momentan.
Jetzt hast du ja einen sehr, ja, sag ich mal, breit gefächerten Hintergrund und auch ein breit gefächertes Tätigkeitsgebiet. Da haben wir jetzt auch schon viel gehört, also ausgehend von Tennis, aber auch was Padel angeht. Du kennst das Training, hattest gute Mentoren, kennst dich mit dem Thema Platzbau aus. Jetzt bist du aber auch noch einer der besten Spieler. Da wollte ich jetzt so ein bisschen drauf eingehen, noch zum Abschluss. Wie steht es denn um deine eigenen Ziele? Beziehungsweise neben dem Spielerischen kannst du vielleicht auch noch mal drauf eingehen, dass du ja auch Trainer ausbildest. Also du bist wirklich, denke ich, der führende Experte, was Padel angeht in Deutschland. Vielleicht kannst du auch nochmal über den Aspekt als Spieler angeht, drüber sprechen und auch was die Trainerausbildung angeht, so eine Kurzzusammenfassung geben und vielleicht auch den Leuten sagen, wo man sich da näher informieren kann, weil ich denke, es würde auch gerade im Trainerbereich Sinn machen, ja, vielleicht nicht den Trend zu verschlafen, sondern da einfach auch früh dran zu sein und daran zu denken.
Ja, also erstmal zu meiner Person und meine eigenen Ziele als Spieler. Ja, ich würde einfach mal sagen, mein Wunsch ist, dass ich in Zukunft öfter spielen kann, als ich momentan spiele, weil ich einfach das Gefühl habe, dass wenn ich spiele und auch regelmäßig spiele, dass ich nicht auslerne und immer wieder was dazulerne. Das begehrt mich unheimlich und motiviert mich und ja. Kann sagen, dass ich auf jeden Fall eine klare Leidenschaft zu dieser Sportart entwickelt habe. Ich habe nicht so das große Bedürfnis, mich zu messen auf Turnierebenen mit anderen, sondern es macht mir einfach mal unheimlich viel Spaß, mit unterschiedlichen Leuten zu spielen, gute Spiele zu haben und ja, das ist für mich einfach Priorität. Und ich muss gestehen, dass ich jetzt Padel für mich selber nicht trainiere. Trainiere würde bedeuten, Max, wie du weißt, dass ich jetzt das mit einem anderen Spieler bestimmte Spielsituationen trainiere oder einfach mal Schlagwiederholungen, sondern ich trainiere und spiele dabei einfach. Ne? Und von daher habe ich so eigene Ziele, ist einfach die Sportart so oft und so lange wie möglich genießen zu dürfen, mit welcher Zielgruppe eigentlich auch immer. Und viel mehr parallel oder viel mehr richten sich meine Ambitionen auf diese Jahre, die ich immer wieder an dieser Sportart so nah wie möglich dran geblieben bin, dass diese Sportart die wirkliche Chance bekommt in Deutschland und sich wirklich anfängt zu entwickeln. Und auf diesem Hintergrund ist unter anderem entstanden diese Trainerseminarreihe. Also ich das jetzt erzählen, Gründen auch nicht Trainerausbildung in dem Sinne, obwohl diese Trainerseminare, die ich anbiete, mit einem Zertifikat vom Deutschen Padelbund versehen ist. Also jeder Teilnehmer bekommt dieses Zertifikat dann, dass es auch ja einen offiziellen Rahmen hat. Aber ich habe ja lange, lange, lange darüber nachgedacht, wie das Ganze aussehen soll. Und ich habe auch wirklich viele Formate in der Schublade und kann die dann zur entsprechenden Zeit Punkt auch aus der Schublade rausnehmen. Aber ich habe mich entschieden jetzt, ich habe ja letztes Jahr angefangen in Münster mit einem Padel-Seminar. Das ist ein eintägiges Seminar, wo letztendlich meines Erachtens so die wichtigsten Säulen sind für die zukünftigen Anlagenbetreiber oder zukünftigen, die sich für Padel-Training grundsätzlich interessieren. Zum Beispiel Tennislehrer, die sagen, ich möchte bei mir vielleicht mal demnächst ein zweites Standbein mit Padel aufbauen. Das ist ein Basiswissen, den ich da vermittle an diesem Tag, der sich basiert dann in erster Linie auf die Grundlagen der Technik, auch die technischen Unterschiede zum Tennis. Dann geht es um die Strategie, dann geht es um die Trainingsformate mit verschiedenen Zielgruppen. In Deutschland und in den Padel-Entwicklungsländern haben wir häufig zu tun mit Schlägersportler, die auch andere Erfahrungen haben, Tennisspieler, Tischtennisspieler, Badmintonspieler, denen muss ich erstmal diese Sportart, wie ich anfangs gesagt habe, die Unterschiede verinnerlichen und erklären. Und da geht es dann natürlich auch um viele Praxisbeispiele. Und meine Rückmeldung ist von meinen Kursteilnehmern bisher, dass sie ja mit Zuversicht diesen Tag verlassen haben, dass sie Menschen, die grundsätzlich Padel entdecken würden und sich entdeckt haben oder entdecken möchten, an der Hand nehmen können mit großer Zuversicht, um denen die A's und die B's und die C's des Padelspiels oder Padelsports zu vermitteln.
Zum Schluss würde ich gerne noch ja, einen kleinen Ausblick wagen. Wenn du jetzt ja, vielleicht von jetzt an auf 2030 schaust, wo glaubst du, wird Padel also in einer optimalen Welt jetzt stehen in Deutschland? Glaubst du, dass es realistisch ist, dass wir in jedem Bundesland die Möglichkeit haben oder sag ich mal innerhalb von einer Stunde Fahrzeit bei einem Padelplatz zu sein? Glaubst du, es wird noch längere Zeit dauern? Und ja, wie wird global die Entwicklung weitergehen? Es heißt ja immer wieder, Padel ist eine der schnellst wachsenden Sportarten der Welt. Nur Deutschland hat es, glaube ich, noch nicht so anerkannt. Wie siehst du das? Wie ist dein Ausblick für das Jahr, sagen wir mal, 2030?
Naja, da fällt mir gerade ein, etwas, was jemand, den ich kennengelernt habe durch Padelspielen in Süddeutschland lebt, der meines Erachtens, auch den hat dieser sogenannte Padel-Virus ziemlich schnell gepackt. Und er rief mich an letzte Woche und er sagte zu mir: Du, ich habe jetzt wieder Padel gespielt und ich sag dir jetzt hier eins. Bis ich in eine Rente gehe, schwöre ich dir, dass 90% der Deutschen werden Padel kennen. Und dann habe ich angefangen zu zählen, wann geht der ungefähr in eine Rente? Und habe gesagt, okay, mir wäre es lieber, wenn es schneller ginge. Aber das hat mir sehr gut getan. Und einerseits möchte ich sagen, solche Menschen brauchen wir für die schnellere Entwicklung. Und 2030, ich würde gerne jetzt nicht auf 2030 direkt hinschauen, sondern ich würde eben halt so ein bisschen zeitnäher, weil ich denke, dass die Sportart doch auf einem gewissen Sprungbrett steht. Und ich habe viele Gedanken schon gemacht mit einigen um mich rum, die auch über das Thema oder um dieses Thema sich beschäftigen und viel Gedanken gemacht haben. Und eigentlich haben wir immer gesagt, es muss jetzt irgendwie eine Road to etwas, das basiert sich auf einer Initiative, sind das dann 50 weitere Courts oder 100 oder 200. Davon ist ja, muss man ja sagen, alles andere abhängig. Strukturelle Entwicklung, Sportentwicklung, Medienpräsenz und so weiter und so fort. Wir brauchen definitiv mehr Plätze. Und deshalb habe ich gedacht, so Road to 22 oder 23, 5 Jahre. 23, dass möglicherweise sogar in diesem Jahr noch eine Allianz zu schließen mit Personen aus unterschiedlichen Ecken, die unterschiedliche Mehrwerte bringen, aus der Sportindustrie, aus der freien Wirtschaft und so weiter und so fort, aus der Medienlandschaft und im Grunde genommen dann unter diese Fahne Initiative 23 oder lass es von mir aus 24 sein, aber nicht 2030. Wo wir sagen, wir haben in Deutschland 100 mehr Plätze. Und da liegt eigentlich so mein Fokus drauf. Und schon in den nächsten 5, 6 Jahren, Road to, sage ich jetzt mal, mir schwebt diese Initiative vor, wo man eine Allianz bildet von letztendlich aus unterschiedlichen Ecken, Sportindustrie, freie Wirtschaft, Medien, Landschaft und so weiter, die alle Interesse haben und auch Vertrauen und Zuversicht haben auf diese Entwicklung, diese Sportart in Deutschland und dass man im Grunde genommen mit diesem Konzept rausgeht und das ganz nachhaltig und kontinuierlich durchführt. Letztendlich mit der Zielsetzung, dass die Sportart sich verbreitet, gerade im strukturellen Bereich. Und da bin ich sehr gespannt drauf und das ist so wirklich mein großer Wunsch, dass es zustande kommt und ich hoffe schon in diesem Jahr noch die ersten Schritte zu machen oder machen zu können. Und wenn das funktioniert, dann gerne denke ich an 2030 und dann kann ich auch meinen guten Paddelfreund aus Süddeutschland mit seiner Aussage mich sehr anfreuen und glaube auch sehr stark daran, dass bis 2030, das müsste ungefähr so seine Rentenzeit sein, würden 90% der Deutschen die Sportart kennen.
Ich glaube, du hast das perfekte Schlussstatement gegeben. Ich werde nochmal alles, was dich betrifft, verlinken, auch wo man dich finden kann, auch die Webseite oder die Websites verlinken und auch was den Padel-Sport angeht, entsprechende Websites verlinken. Thomas, vielen Dank. Es hat sehr Spaß gemacht und ich hoffe, dass du auch ein bisschen Spaß hattest bei dem Gespräch.
Ja, Max, vielen, vielen Dank an dich und immer gerne und hat mich sehr gefreut, mit dir dieses Gespräch zu führen und ja, wünsche Ich hoffe auch, dass wir uns bald auf dem Padelplatz begegnen werden. Und das hat man ja schon lange, lange, lange vor. Und ich denke, das wird uns auch gelingen.
Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.